Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
15 Uhr und 3 Minuten, DRS 2, Lesung im 2. Heute Teil 9 einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Bons oder Die beiden Musiker. Der alternde Junggeselle Bons liegt schwerkrank im Bett, seit ihn seine einzigen Verwandten, die Camusot de Marville, zur Persona non grata erklärt und seine wenigen Bekannten gegen ihn aufgebracht haben. Bons und sein Freund Schmucke sind nun ganz der Concierge Madame Cibot ausgeliefert, die es auf eine Rente abgesehen hat. Die Situation ist gefährlich geworden, denn verschiedene unglückliche Zufälle haben offenkundig gemacht, wie wertvoll die Kunstsammlung ist, die Bons jahrelang mit kleinsten Investitionen zusammengetragen hat. Schon sind die beiden Händler und Magus im Haus gewesen, eingelassen von Madame Cibot zwecks Provision. Als Bons misstrauisch wird, simuliert die Concierge unter großem Gejammer einen schweren Rückenschaden, Folge ihrer aufopferungsvollen Pflege. Niemand im ganzen Marais-Viertel soll auf die Idee kommen, sie sei eine Erbschleicherin. Nur der Armenarzt Dr. Bollin weiß, dass Madame Cibot kerngesund ist. Aber es war ein dummer Fehler, an der geldgierigen Frau eine Wunderheilung zu vollbringen und ein folgenschwerer, wie sich gleich zeigen wird. Cousin Bons oder Die beiden Musiker, es liest Thomas Douglas.
Geschichte aller Pariser Anfänge. Dr. Poulain bewohnte in der Rue d'Orléans eine kleine Erdgeschosswohnung, die aus Vorzimmer, Salon und zwei Schlafzimmern bestand. Eine Gerätekammer, die an das Vorzimmer stieß und mit einem der beiden Schlafzimmer, dem des Doktors, in Verbindung stand, war in ein Arbeitszimmer verwandelt worden. Seine Küche, eine Dienstbotenkammer und ein kleiner Keller gehörten zu der Wohnung, die in einem Flügel des Hauses lag. Dieser selbst, ein Bau von ungeheuren Maßen, war unter dem Kaiserreich an der Stelle eines alten Palais erbaut worden, dessen Garten noch existierte, wenn auch unter den drei Wohnungen des Erdgeschosses aufgeteilt. Seit 40 Jahren war an der Wohnung des Doktors nichts mehr geändert worden. Die Tapeten, die Malereien, die Ausschmückung, alles trug den Stempel des Kaiserreichs. 40-jähriger Schmutz und Rauch hatten die Spiegel, die Täfelungen, die Tapetenmuster, die Decken und die Malereien verwischt. Diese kleine Wohnung im Innersten des Marais kostete noch 1000 Francs Jahresmiete. Madame Poulain, die Mutter des Doktors, eine Frau von 67 Jahren, brachte ihr Lebensende in dem zweiten Schlafzimmer zu. Sie arbeitete für eine Hosenschneiderei, nähte Gamaschen, Lederhosen, Hosenträger, Gürtel, kurz alles, was in dieses Gebiet fällt, das heute im Niedergang ist. Mit der Aufsicht über die Wirtschaft ihres Sohnes und über den einzigen Dienstboten beschäftigt, ging sie nie aus und begnügte sich, wenn sie frische Luft schöpfen wollte, mit dem Gärtchen, das man durch eine Flügeltür des Salons erreichte. Beim Tod ihres Mannes vor 20 Jahren hatte sie seine Hosenschneiderei an den ersten Gehilfen verkauft, der ihr genug Arbeit verschaffte, so dass sie im Tag etwa 30 Sous verdienen konnte. Sie hatte alles der Erziehung des einzigen Sohnes geopfert. Er sollte unbedingt einen höheren Rang als sein Vater einnehmen. Sie war stolz auf ihren Eskulab und glaubte an seine Erfolge. So fuhr sie fort, ihm alles zu opfern, verlangte nichts anderes, als für ihn zu sorgen und zu sparen, träumte nur von seinem Wohlergehen und liebte ihn mit Verstand, was nicht alle Mütter können. Die gute Frau, die nie vergaß, dass sie einfache Arbeiterin gewesen war, wollte ihrem Sohn nicht schaden und verbarg sich aus eigenen Stücken in ihrem Zimmer, wenn aus Zufall ein paar bessere Patienten den Doktor aufsuchten oder wenn Schulfreunde und Studiengenossen kamen. Daher hatte auch der Doktor seinerseits nie über seine Mutter zu erröten brauchen. Er verehrte sie, und ihr Mangel an Erziehung wurde durch diese große Zärtlichkeit aufgewogen. Der Verkauf der Hosenschneiderei hatte ungefähr 20.000 Francs eingebracht, die 1820 ins Grundbuch eingetragen worden waren. Die 1100 Francs Zinsen, die sie abgeworfen hatten, machten ihren ganzen Besitz aus. Kein Wunder, dass die Nachbarn gewohnt waren, die Wäsche des Doktors und seiner Mutter auf Leinen im Garten aufgehängt zu sehen. Das Dienstmädchen und Madame Poulain wuschen alles im Hause, um zu sparen. Dieser Umstand schadete dem Doktor viel, denn bei so viel Armut verweigerte man ihm den Glauben an sein Talent. Die 1100 Francs Zinsen deckten die Miete. Die Arbeit der Mutter hatte während der ersten Zeit für alle Ausgaben der ärmlichen Haushaltung genügt. Nach 12 Jahren Ausdauer auf seinem steinigen Weg hatte der Doktor es bis zu 1000 Écus im Jahr gebracht, so dass Madame Poulain über rund 5000 Francs verfügen konnte. Wer Paris kennt, weiß, dass damit gerade das unbedingt Notwendige gedeckt war. Der Raum, in dem die Patienten warteten, war dürftig möbliert. Ein gewöhnliches Sofa aus Mahagoni, mit gelben geblümten Utrechter Samt bezogen, 4 Sessel, 6 Stühle, eine Konsole und ein Teetisch. Alles Dinge aus dem Nachlass des verstorbenen Hosenschneiders und von ihm selbst ausgewählt. Die Uhr unter dem Glassturz zwischen den beiden ägyptischen Kandelabern stellte eine Leier dar. Man fragte sich, durch welches Wunder die Vorhänge an den Fenstern so lange hatten aushalten können, denn sie bestanden aus gelbem Kaliko, der mit den roten Rosen der Fabrik von Jouy bedruckt war. Oberkampf hatte für diese scheußlichen Leistungen der Baumwollindustrie von 1809 Glückwünsche des Kaisers empfangen. Auch das Kabinett des Doktors war in diesem Stil möbliert, mit Stücken aus dem väterlichen Schlafzimmer. Alles trocken, ärmlich und kalt. Welcher Kranke konnte an die Wissenschaft eines Arztes glauben, der, vom Ruf ganz abgesehen, nicht einmal Möbel besaß, und das in einer Zeit, in der die Reklame allmächtig wird, in der man die Kandelaber der Place de la Concorde vergoldet, um den Armen zu trösten und ihm einzureden, dass er ein reicher Bürger ist. Der Vorraum diente als Esszimmer. Das Mädchen arbeitete darin, wenn es nicht in der Küche zu tun hatte oder der Mutter des Doktors Gesellschaft leistete. Man erriet sofort beim Eintritt das verschämte Elend, das diesem Raum, der die Hälfte des Tages leer stand, den Stempel aufdrückte. Es genügte ein Blick auf die kleinen roten Vorhänge des Fensters, das auf den Hof ging. Und man stellte sich vor, was die Wandschränke enthielten: Reste verschimmelter Pasteten, Teller mit abgestoßenen Rändern, abgenutzte Korken, eine Woche alte Servietten, kurz die im Übrigen wohl begreiflichen Jämmerlichkeiten eines kleinen Pariser Haushalts. Wenn sie ausgedient haben, gibt es für sie nur noch den einen Weg, in den Korb des Lumpenhändlers. So war in einer Zeit, in der das Fünf-Franc-Stück in allen Hirnen nistet, durch alle Sätze rollt, der 30-jährige Doktor, der für seine alleinstehende Mutter zu sorgen hatte, unverheiratet geblieben. In 10 Jahren hatte er in den Familien, zu denen sein Beruf ihm Zutritt verschaffte, nicht den geringsten Vorwand zu einer Romanze gefunden, bewegte er sich doch in einer Sphäre, in der die Existenzen seiner eigenen glichen. Er sah nur Haushalte, die mit seinem eigenen die größte Ähnlichkeit besaßen, Haushalte von kleinen Angestellten oder kleinen Produzenten. Seine reichsten Klienten waren die Metzger, die Bäcker, die dicken Detaillisten des Viertels, Leute, die ihre Gesundung meistens der Natur zuschreiben, um die Besuche des Doktors mit 20 Sous bezahlen zu können, zumal, da er zu Fuß kam. In der Medizin ist die Kutsche wichtiger als das Wissen. Ein gemeines, ereignisloses Leben wirkt zuletzt auf den abenteuerlichsten Geist. Ein Mann formt sich nach seinem Schicksal, er streckt die Waffen vor der Gewöhnlichkeit seines Daseins. Nach 10 Jahren Praxis empfand Dr. Poulain bei seiner Sisyphusarbeit nicht mehr die Verzweiflung seiner ersten bitteren Tage, liebkoste aber doch einen Traum. Alle Menschen in Paris haben ihren Traum. Er hoffte, zu einem reichen Kranken von großem Einfluss gerufen zu werden, ihn zu heilen, was unfehlbar geschehen würde, und durch ihn die Stelle des Chefarztes an einem Spital zu erlangen. Auch Arzt in den Gefängnissen oder den Boulevardtheatern oder in einem Ministerium wäre er gern geworden. Übrigens hatte er seinen Posten als Gemeindearzt des Bürgermeisterbezirks auf diese Weise bekommen. Eines Tages hatte ihn die Cibot zum Eigentümer des Hauses geholt, in dessen Pförtnerloge die Cibots saßen, und es war ihm gelungen, Monsieur Pillerot gesund zu machen. Dieser, der Großonkel mütterlicherseits der Gräfin Popinot, der Frau des Ministers, hatte bei einem Dankbesuch das heimliche Elend des jungen Mannes erkannt, Interesse für ihn gezeigt und von seinem Großneffen, dem Minister, der ihn verehrte, den Platz verlangt, den der Doktor nun seit 5 Jahren versah und dessen magere Einkünfte sich zur rechten Zeit einstellten, um ihn an der Auswanderung zu hindern. Frankreich verlassen zu müssen, ist für einen Franzosen eine schlimme Angelegenheit. Dr. Poulain stattete dem Comte de Popinot seinerseits den Dankbesuch ab, musste aber einsehen, dass er in diesem Haus nicht Fuß fassen konnte, da der berühmte Bianchon der Arzt des Staatsmannes war. Der arme Doktor hatte sich schon geschmeichelt, er werde die Protektion eines der einflussreichen Minister, einer der 12 oder 15 Karten erlangen, die seit 16 Jahren von kräftiger Hand auf dem grünen Tuch des Tisches im Ministerium gemischt werden, und fand sich dann ins Marais zurückgestoßen, wo er bei den Kleinbürgern und den Armen herumlief und für 1200 Francs im Jahr Totenscheine ausstellte. Dr. Poulain, dem es nicht an Erfahrung fehlte, war von einem geschätzten Assistenzarzt zu einem geschickten Praktiker geworden. Außerdem machten seine Toten keinen Lärm, und er durfte alle Krankheiten am lebenden Objekt in Anima Vili studieren. Man kann sich denken, wie oft ihm die Galle hochkam. Der Ausdruck seines an sich langen und melancholischen Gesichtes war manchmal erschreckend. Man denke sich in einem gelben Pergament die brennenden Augen Tartüffs und die Verbissenheit Alkests, und man hat eine Vorstellung von Gang, Haltung, Blick eines Mannes, der sich für einen ebenso guten Arzt wie der berühmte Bianchon hielt und von eiserner Hand in seiner dunklen Sphäre festgehalten wurde. Er konnte nicht umhin, seine 10 Franc Einnahme an den glücklichen Tagen mit den 500 oder 600 Bianchons zu vergleichen. Begreift man da nicht den Hass der Demokraten? Übrigens hatte dieses Opfer des zurückgedrängten Ehrgeizes sich nichts vorzuwerfen, vielmehr das Glück schon mit der Erfindung von Abwehrpillen, ähnlich denen von Morisson, versucht und die Auswertung der Erfindung einem seiner Studienfreunde, einem Assistenzarzt, der Apotheker geworden war, anvertraut. Aber der Apotheker, Liebhaber einer Statistin vom Ambigu-Comique-Theater, hatte Bankrott gemacht und das Recht zur Herstellung der Pillen war, da auf seinen Namen eingetragen, auf den Nachfolger übergegangen, dem es große Summen einbrachte. Der ehemalige Assistenzarzt war nach Mexiko, dem Mutterland des Goldes, gegangen, nicht ohne 1000 Franc aus den Ersparnissen des armen Polar mitzunehmen, der obendrein von der Statistin als Wucherer beschimpft wurde, als er sein Geld von ihr zurückverlangte. Seit der glücklichen Heilung des alten Pillerot hatte sich kein einziger reicher Patient mehr sehen lassen. Polar lief wie eine magere Katze das ganze Marais zu Fuß ab, und auf 20 Besuche kamen 2 zu 40 Sous. Der gut zahlende Klient war für ihn jener fantastische Wundervogel, der überall unter der Sonne der weiße Rabe genannt wird. Der junge Anwalt ohne Prozesse, der junge Arzt ohne Kundschaft, sind die krassesten Beispiele für die stille Verzweiflung, die es in Paris gibt. Eine stumme, kalte Verzweiflung, deren Kennzeichen sind schwarzer Rock und schwarze Hose mit weiß gewordenen Nähten, die an das Zink der Dachfenster erinnern, eine Weste aus hellem Satin, ein heilig gehaltener Hut, alte Handschuhe und Baumwollhemden. Es sind Gedichte der Trauer, düster wie die Geheimnisse des Gefängnisses. Das Elend des Dichters, des Künstlers, des Schauspielers, des Musikers kennt wenigstens die der Kunst natürliche Fröhlichkeit und die Unbekümmertheit der Bohème, in die man hineingerät und die zu den Einöden des Genies führt. Aber für die beiden Prozessionen der Schwarzgewandeten, die auf Schusters Rappen reiten, ist alles offene Wunde, und die Menschheit zeigt ihnen nur ihre hässlichen Seiten. Daher ist allen diesen jungen Männern zur Zeit ihrer Erniedrigung derselbe, finstere, herausfordernde Ausdruck zu eigen, brechen sich konzentrierter Hass und Ehrgeiz durch Blicke Bahn, die an die ersten Wallungen einer verdeckten Feuersbrunst erinnern. Wenn 2 Studienfreunde sich nach 20 Jahren treffen, meidet der Reiche seinen armen Kameraden, erkennt ihn nicht wieder, entsetzt sich vor dem Abgrund, den das Schicksal zwischen ihnen aufgetan hat. Der eine hat das Leben auf den feurigen Rossen des Glücks oder den goldenen Wolken des Erfolgs gejagt, der andere kroch unterirdisch durch die Pariser Kloaken und zeigt alle Spuren dieses Wegs. Wie viele alte Freunde mochten den Doktor beim Anblick seines Rockes und seiner Weste meiden? Jetzt begreift man leicht, dass Dr. Poulain bei der angeblichen Lebensgefahr der Cibot seine Rolle so gut spielen konnte. Begehrlichkeit und Ehrgeiz lassen sich immer erraten. Als er an keinem Organ der Pförtnerin eine Verletzung fand, vielmehr die Regelmäßigkeit ihres Pulses und die vollkommene Mühelosigkeit aller ihrer Bewegungen bewunderte, verstand er trotz der lauten Schreie, die sie ausstieß, dass sie ein Interesse daran hatte, für todkrank zu gelten. Die blitzschnelle Heilung einer vorgeschützten Krankheit musste seinen Namen im Viertel verbreiten. So übertrieb er den angeblichen Bruch des Cibot und sprach davon, ihn rechtzeitig operieren zu wollen. Er unterwarf die Pförtnerin einer ebenso angeblichen Behandlung und einem fantastischen Eingriff mit vollem Erfolg. Er suchte in der Reihe der außerordentlichen Kuren des Blains einen bizarren Fall hervor, wandte ihn auf die Cibot an, schrieb den Erfolg bescheiden dem großen Chirurgen zu und gab sich als sein Nachfolger aus. Das sind Verwegenheiten, die man in Paris bei den Anfängern oft finden kann. Alles muss ihnen als Sprungbrett dienen, aber da sich alles abnutzt, sogar die Sprungbretter, wissen in allen Berufen die Anwärter nicht mehr, aus welchem Holz sie das Brett anfertigen sollen. In gewissen Augenblicken will der Pariser nichts mehr von Erfolg wissen, wird es müde, Götzen aufs Postament zu heben und schmollt wie ein verzogenes Kind. Oder, um bei der Wahrheit zu bleiben, für seine Voreingenommenheit fehlt es manchmal an talentierten Leuten. Dann versagt sich der Pariser und lehnt es ab, Mittelmäßigkeiten zu Geld oder Geltung zu verhelfen. Die Cibot, die mit ihrer gewöhnlichen Heftigkeit eintrat, überraschte den Doktor und seine alte Mutter bei Tisch. Die Mahlzeit bestand aus einer Schüssel Rapunzelsalat, der billigste aller Salate ist, einem spitzen Winkel von Brie-Käse, einem Teller mit ein paar Feigen und Nüssen und etwas mehr Rosinen und einem zweiten Teller mit schlechten Kahnäpfeln. »Mutter, du kannst bleiben«, sagte der Arzt und hielt die alte Frau am Arm zurück. »Das ist Madame Cibot, von der ich dir erzählt habe.« »Ich bin so frei«, sagte die Cibot und nahm den angebotenen Stuhl. »Oh, das ist Ihre Frau Mutter. Sie muss glücklich sein, einen Sohn zu haben, der so viel Talent besitzt. Denn er ist mein Retter. Er hat mich vor dem Tod bewahrt.« Die Witwe Poulain fand Madame Cibot reizend, als sie derart das Lob ihres Sohnes vernahm. »Ich bin gekommen, mein lieber Monsieur Poulain«, fuhr die Cibot fort, »um Ihnen unter uns zu sagen, dass es dem armen Monsieur Pons schlecht geht und dass ich mit Ihnen deswegen sprechen muss.« »Gehen wir in den Salon«, sagte der Doktor und wies mit einer Kopfbewegung auf das Dienstmädchen hin. Im Salon setzte die Cibot weitschweifig ihre Beziehung zu den beiden Nussknackern auseinander, wiederholte die Geschichte ihres Darlehens, wobei sie nicht vergaß, sie auszuschmücken und erzählte die ungeheuren Dienste, die sie seit 10 Jahren den Herren Pons und Schmucke erwies. Wenn man ihr Glauben schenkte, so lebten die beiden Männer nur noch dank ihrer mütterlichen Sorge. Sie machte sich zum Engel und tischte unter reichlichen Tränen so viele Lügen auf, dass die alte Madame Poulain schließlich ganz gerührt war. »Sie verstehen, mein lieber Monsieur«, schloss sie, »dass ich wissen müsste, was Monsieur Pons für mich zu tun gedenkt, falls er sterben sollte. Ich wünsche diesen Tod nicht, denn sehen Sie, Madame Poulain, die Pflege der beiden Kinder ist mein Leben. Fehlt der eine, so wird noch immer der andere auf mich angewiesen sein. Von Natur aus bin ich zur Mutterschaft bestimmt. Wenn ich nicht jemanden habe, für den ich sorgen, den ich zu meinem Kind machen kann, weiß ich nicht, was anfangen. Monsieur Poulain könnte daher, wenn er wollte, mir einen Dienst erweisen, den ich wohl zu schätzen wüsste. Er bräuchte nur mit Monsieur Pons über mich zu sprechen. Mein Gott, 1000 Francs Leibrente, ist das zu viel verlangt? Das wäre auch von Vorteil für Monsieur Schmucke. Unser teurer Kranke hat gesagt, dass er mich dem armen Deutschen empfehlen werde. Also darf man in diesem den Erben sehen. Aber was ist ein Mann, der keine 2 Gedanken auf Französisch aneinanderreihen kann und außerdem imstande ist, in der Verzweiflung über den Tod seines Freundes nach Deutschland zurückzugehen? »Meine liebe Madame Cibot«, antwortete der Doktor, der nachdenklich geworden war, »das sind Dinge, die nicht zum Bereich des Arztes gehören, und die Ausübung meines Berufes würde mir verboten, wenn man erführe, dass ich mich in die Testamentsangelegenheiten eines meiner Patienten gemischt habe. Das Gesetz erlaubt einem Arzt nicht, von seinem Kranken ein Vermächtnis anzunehmen.« »Was für ein blödes Gesetz, das mich hindert, mein Legat mit Ihnen zu teilen«, erwiderte augenblicklich die Cibot. »Ich gehe noch weiter«, sagte der Doktor. »Das Gewissen des Arztes verbietet mir, mit Monsieur Pons von seinem Tod zu sprechen. Zunächst ist er dazu nicht krank genug. Sodann könnte eine solche Unterhaltung ihn so aufregen, dass er wirklich in Gefahr geriete und tödlich erkrankte.« »Aber ich nehme kein Blatt vor den Mund«, rief die Cibot, »wenn ich ihn ermahne, für Ordnung in seine Angelegenheiten zu sorgen, und er fühlt sich darum nicht schlechter. Er kann's vertragen. Fürchten Sie nichts. Verweilen Sie nicht länger bei diesem Thema. Das alles gehört nicht zu den Aufgaben des Arztes, sondern des Notars.« »Aber, mein lieber Monsieur Poulain, wenn Monsieur Pons Sie selbst fragt, woran er sich halten soll, und wenn er gut täte, seine Maßregeln zu treffen, würden Sie dann ablehnen, ihm zu sagen, dass es nichts Besseres für die Gesundheit gibt, als für alles gesorgt zu haben? Und dabei könnten Sie ein Wörtchen zu meinen Gunsten einfließen lassen.« »Wenn er mir erzählt, dass er sein Testament machen will, werde ich es ihm nicht ausreden«, sagte Dr. Poulain. »Das ist ein Wort«, rief die Cibot. »Übrigens bin ich noch die Behandlung schuldig«, fügte sie hinzu und ließ in die Hand des Doktors ein Papier mit 3 Goldstücken gleiten. »Das ist alles, was ich im Augenblick tun kann. Oh, wenn ich reich wäre, mein lieber Monsieur Poulain, wären Sie mit Ihrer Engelsgüte es auch. Nein, wirklich, Madame Poulain, das ist er, ein Engel.« Sie erhob sich. Die alte Madame Poulain zeigte sich sehr liebenswürdig, und der Doktor geleitete sie bis zur Treppe. Hier durchfuhr eine höllische Einsicht diese Lady Macbeth von der Straße. Sie begriff, dass der Arzt ihr Mitschuldiger war, denn er hatte Bezahlung für eine falsche Behandlung angenommen. »Wie denn, mein lieber Monsieur Poulain«, sagte sie, »nachdem Sie mich geheilt haben, weigern Sie sich, mich durch ein paar Worte aus meinem Elend zu befreien?« Der Arzt merkte, dass er dem Teufel den kleinen Finger gereicht hatte und dass ihm nichts übrig blieb, als die ganze Hand daran zu geben. Entsetzt darüber, dass er seine Ehrlichkeit für so wenig verlieren sollte, antwortete er mit einem nicht weniger teuflischen Gedanken. »Hören Sie, meine liebe Madame Cibot«, sagte er, indem er sie schnell in sein Arbeitszimmer zurückzog, »ich stehe in Ihrer Schuld. Sie verschafften mir damals die Stelle als Gemeindearzt. Nun gut, ich will diese Schuld abtragen.« »Wir werden teilen«, sagte sie lebhaft. »Was?« fragte der Doktor. »Die Erbschaft«, erwiderte die Pförtnerin. »Sie kennen mich nicht, antwortete der Doktor und gab sich die Haltung des Valerius Publicola. »Sprechen wir nicht mehr davon. Ich habe einen Studienfreund, einen sehr klugen Menschen, mit dem ich umso enger verbunden bin, als wir immer dieselben Aussichten im Leben hatten. Während ich Medizin studierte, hielt er es mit der Juristerei. Während ich Assistenzarzt war, lernte er bei einem Anwalt, dem Meister Couture. Sohn eines Schuhmachers, wie ich der eines Hosenschneiders bin, hat er keine lebhafte Sympathie auf seinem Weg gefunden und ebenso wenig Kapitalien, denn schließlich läuft es doch darauf hinaus, dass man Kapital nur durch Sympathie erhält. Bei ihm reichte es nur zu einer Anwaltsstube in der Provinz in Mantes. Aber die Leute in der Provinz begreifen eine Pariser Intelligenz so wenig, dass man meinem Freund 1000 Schwierigkeiten gemacht hat.«
»Gesindel, das!« rief die Cibot.
»Ja, Gesindel«, fuhr der Doktor fort, »denn man schloss sich mit so gutem Erfolg gegen ihn zusammen, dass er bei irgendeiner Gelegenheit dem Anschein nach sich ins Unrecht setzte und sein Büro schließen musste. Der Staatsanwalt mischte sich ein, er stammte aus der Gegend und nahm Partei für seine Landsleute. Der arme Teufel, der noch mehr als ich auf den Trocknen sitzt und ärmlicher wohnt wie ich, suchte eine Zuflucht in unserem Bezirk. Er darf nur noch vor dem Friedensrichter und dem gewöhnlichen Polizeigericht plädieren. Er heißt Frisier und wohnt ganz in der Nähe, Rue de la Perle. Steigen Sie im Haus Nummer 9, 3 Treppen hinauf, und Sie werden im Treppenhaus auf einem kleinen Viereck aus rotem Safianleder die Goldinschrift finden, Frisier, Rechtsfälle. Frisier befasst sich besonders mit den Fällen der streitbaren Herren Pförtner, der Arbeiter und aller Armen unseres Bezirks zu mäßigen Preisen. Er ist ein ehrlicher Mann, denn ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass er bei seinen Fähigkeiten in der Kutsche fahren könnte. Ich sehe ihn heute Abend. Gehen Sie morgen frühzeitig zu ihm. Er kennt Monsieur Lochard vom Handelsgericht, Monsieur Tabareau, den Vollstrecker des Friedensgerichtes, Monsieur Vittel, den Friedensrichter, und Monsieur Trognon, den Notar. Er steht schon zu den wichtigsten Leuten des Viertels in Beziehungen. Wenn er sich mit Ihrer Angelegenheit beschäftigt, wenn Sie Monsieur Pons bewegen können, ihn zum Berater zu nehmen, werden Sie an ihm, ich versichere Sie, Ihr zweites Ich haben. Nur machen Sie ihm nicht, wie mir, ehrenrührige Vorschläge. Er hat Verstand. Sie werden sich schon einigen. Wenn der Augenblick kommt, wo Sie sich für seine Dienste erkenntlich zeigen sollen, benutzen Sie mich als Vermittler. Die Cibot sah den Doktor listig an. »Ist das nicht derselbe, der die Krämerin in der Rue Vieille du Temple, Madame Florimond, aus der Schlinge gezogen hat, als es sich um das Erbe ihres Freundes handelte?«
»Derselbe«, antwortete der Doktor.
»Ist es nicht unerhört«, rief die Cibot, »dass sie ihm ihre Hand verweigert hat, um die er anhielt, nachdem er 2000 Franc Rente für sie herausgeschlagen hatte? Und das heißt, sie hätte gemeint, mit ihm quitt zu sein, nachdem sie ihm ein Dutzend holländischer Leinenhemden und 24 Taschentücher geschenkt hatte, eine ganze Aussteuer?« »Liebe Madame Cibot«, sagte der Doktor, »diese Aussteuer war 1000 Franc wert, und Frisier, der damals im Viertel gerade seine Tätigkeit begann, konnte sie gut gebrauchen. Im Übrigen hat sie ihre Rechnung anstandslos bezahlt. Dieser Fall hat Frisier wieder andere eingebracht, und jetzt ist er sehr beschäftigt. Allerdings, so wie ich, unsere Kundschaft ist eine wie die andere.«
»Nur die Gerechten leiden hienieden«, erwiderte die Pförtnerin. »Also auf Wiedersehen und Dank, mein guter Monsieur Poulain.«
Hier beginnt das Drama, oder wenn man will, die fürchterliche Komödie vom Tod eines Junggesellen, der durch die Macht der Umstände, der Habgier der Leute, die an seinem Bett wachen, ausgeliefert ist. Dabei kommt ihnen die heftige Leidenschaft des Kunstliebhabers zu Hilfe, aber auch die Begehrlichkeit Frisiers, in dessen Höhle man das Zittern lernen wird, und der Durst eines Auvergnaten, der zu allem, sogar einem Verbrechen fähig ist, um sich ein Kapital zu verschaffen. In dieser Komödie, der das bisher Erzählte in gewissem Sinn als Vorspiel dient, wirken im Übrigen alle Personen mit, die bisher die Bühne beherrscht haben.
Ein Mann des Gesetzes. Am nächsten Morgen um 6 Uhr unterzog in der Rue de la Perle Madame Cibot das Haus, in dem ihr künftiger Ratgeber, der gesetzeskundige Frisier, wohnte, einer Prüfung. Es war eines der alten Häuser, in denen das Kleinbürgertum von ehemals hauste. Man betrat zunächst einen langen Flur, der zusammen mit dem von Salpeter und Feuchtigkeit zerfressenen Treppenhaus das Erdgeschoss in 2 Hälften teilte. In der einen lag die Pförtnerloge, in der anderen die Werkstatt eines Schreiners, dessen Magazine und Lager einen kleinen Innenhof versperrten. Angesichts des Salpeters hatte man die Empfindung, das Haus sei vom Aussatz befallen. Madame Cibot ging geradewegs in die Loge und traf dort einen Kollegen ihres Mannes, einen Schuhmacher, seine Frau und 2 kleine Kinder, alle in einem Raum von 10 Quadratfuß untergebracht. Das Licht kam von dem kleinen Hof.
Die herzlichste Eintracht herrschte bald zwischen den beiden Frauen, nachdem die Cibot Beruf und Namen genannt und von ihrem Haus in der Rue de Normandie gesprochen hatte. In der ersten Viertelstunde tauschte man die Neuigkeiten aus, und die Pförtnerin des Monsieur Fraisier bereitete das Frühstück des Schuhmachers und der beiden Kinder. Dann lenkte die Cibot das Gespräch auf die Mieter und den Mann des Gesetzes. »Ich will ihn zu Rate ziehen«, sagte sie. »Einer meiner Freunde, Monsieur Dr. Poulain, muss mich empfohlen haben. Sie kennen Monsieur Poulain?« »Ich glaube wohl«, antwortete die Pförtnerin aus der Rue de la Perle. »Er rettete meiner Kleinen, die den Krupp hatte, das Leben. Ebenso mir.« »Was für ein Mann ist dieser Monsieur Fraisier?« »Ein Mann, meine liebe Dame, dem man am Ende des Monats recht schwer das Geld für die Briefauslagen entreißt«, sagte die Pförtnerin. Diese Antwort genügte der klugen Cibot. »Man kann arm und ehrlich sein«, bemerkte sie. »Das hoffe ich wohl«, erwiderte die Pförtnerin Fraisiers. »Wir wälzen uns nicht in Gold und Silber und nicht einmal in Kupfer zu, aber wir verdienen nicht einen Deut, an wem es auch sei.« Die Cibot erkannte sich in dieser Sprache wieder. »Also, meine Kleine, man kann sich auf ihn verlassen«, wiederholte sie. »Wenn Monsieur Fraisier jemandem wohl will, habe ich Madame Florimond sagen hören, hat er nicht seinesgleichen.« »Und weshalb hat sie ihn nicht geheiratet?«, fragte lebhaft die Cibot, »wo sie ihm doch ihr Geld verdankt. Für eine kleine, von einem Alten ausgehaltene Krämerin ist es etwas, die Frau eines Advokaten zu werden.« »Weshalb?«, sagte die Pförtnerin und zog die Cibot in den Flur. »Sie gehen jetzt zu ihm, nicht wahr? Nun, wenn Sie in seinem Sprechzimmer stehen, werden Sie wissen, weshalb.« Die Treppe, die von einem kleinen Hof her durch Schiebefenster erhellt wurde, verkündete, dass mit Ausnahme des Eigentümers und Frisiers alle anderen Mieter mechanische Berufe ausübten. Die schmutzigen Stufen trugen die Spuren jedes Gewerbes, Kupferabfälle, zerbrochene Knöpfe, Gasefetzen, Mattenfasern. In den oberen Stockwerken hatten die Lehrlinge obszöne Bilder gezeichnet. Die letzte Bemerkung der Pförtnerin hatte zur Folge, dass die Cibot, deren Neugierde gereizt worden war, beschloss, den Freund von Dr. Poulain aufzusuchen, ihn aber nur dann in ihre Angelegenheiten einzuweihen, wenn er ihr einen günstigen Eindruck machte. »Ich frage mich manchmal, wie Madame Sauvage an ihrem Dienst hängen kann«, erläuterte die Pförtnerin, die der Cibot folgte. »Ich begleite sie«, fügte sie hinzu. »Ich bringe dem Eigentümer die Milch und die Zeitung.« Im zweiten Stock über dem Erdgeschoss fand die Cibot eine Tür, die den abstoßendsten Eindruck machte. Der Untergrund von falschem Rot war in einem Umkreis von 20 Zentimetern mit jener schwärzlichen Schicht bedeckt, die sich nach einer gewissen Zeit durch die Berührung zahlloser Hände zu bilden pflegt und der die Architekten in den eleganten Wohnungen durch Glasplatten oberhalb und unterhalb des Schlosses zu begegnen suchen. Auf dem Schiebefenster dieser Tür lag eine Schicht von Spinnweben und Schmutz, ideal von Wirten, die ihren Flaschen ein altes Aussehen geben wollen. Es verlieh der Tür nur noch mehr das Aussehen eines Gefängnistores und passte übrigens völlig zu den kleeblattförmigen Eisenbeschlägen, den mächtigen Angeln, den dicken Nagelköpfen. Ein Geizhals oder ein Pamphletist, der im Streit mit der ganzen Welt lag, konnte diese Zurichtung erfunden haben. Die Abflussrinne des Küchenausgusses trug ihren Teil zum Geruch des Treppenhauses bei, auf dessen Wände allenthalben mit Kerzenrauch Arabesken gemalt worden waren. Und was für Arabesken! Die Klingelschnur, an deren Ende ein schmutziger Griff hing, setzte eine kleine Schelle in Bewegung, deren schwacher Ton auf einen Bruch im Metall schließen ließ. Jeder Gegenstand war ein Strich, der sich harmonisch in das Ganze des Gemäldes fügte. Die Cibot vernahm das Geräusch eines schleppenden Schrittes und das asthmatische Atmen einer schweren Frau. Madame Sauvage trat auf. Es war eine alte, wie Adrian Brauer sie in seinen Hexen beim Aufbruch zum Sabbat gemalt hat, eine Frau von 5 Fuß 6 Zoll mit einem soldatischen Gesicht, das einen viel stärkeren Bartwuchs aufwies als das der Cibot und einer krankhaften Dickleibigkeit. Sie trug ein entsetzliches Kleid aus billigem, buntem Baumwollstoff, ein halbseidenes Kopftuch, unter dem die Haarwickel hervorsahen, die sie mit den Drucksachen aus dem Papierkorb ihres Herrn herstellte, und in den Ohren eine Art Kutschenräder aus Gold. Dieser weibliche Cerberus hielt in der Hand einen zerbeulten Topf aus Weißblech mit kochender Milch, die über den Rand lief und die Gerüche der Treppe um einen neuen vermehrte, der aber trotz seiner widerlichen Schärfe hier wenig durchdrang. »Was steht zu Diensten?« fragte Madame Sauvage. Und sie warf auf die Cibot, die ihr ohne Zweifel zu gut gekleidet schien, einen drohenden Blick, der umso mörderischer wirkte, als ihre Augen von Natur blutunterlaufen waren.
ist Monsieur Fraisier zu sprechen. Ich komme von seinem Freund, Dr. Poulain.«
»Treten Sie ein«, erwiderte die Sauvage, deren Miene mit einem Male sehr liebenswürdig geworden war, was bewies, dass dieser frühe Besuch für sie nicht unerwartet kam. Und nach einem Theaterknicks riss die Dienerin des Monsieur Fraisier, dieses Mannweib, die Tür des Arbeitszimmers auf, in dem sich der ehemalige Anwalt aus Mond befand. Das Arbeitszimmer, das auf die Straße ging, glich durchaus den kleinen Büros der Gerichtsvollzieher dritten Ranges, in denen die Aktenstände aus schwarz gestrichenem Holz und die Aktendeckel so alt sind, dass sie Schimmel ansetzen, die roten Verschnürungen jämmerlich herunterhängen, die Kartons nach Mäusen riechen, der Boden grau von Staub und die Decke gelb von Rauch ist. Der Spiegel über dem Kamin war trübe, die gusseisernen Feuerblöcke trugen einige wenige Scheite, die Wanduhr, eine moderne Holzarbeit im Wert von 60 Francs, war bei irgendeiner Versteigerung gekauft worden, die Leuchter daneben waren aus Zink, gaben sich aber Mühe, Rokokoformen nachzuahmen, und an mehreren Stellen war ihr Anstrich abgegangen, so dass das nackte Metall zum Vorschein kam. Fraisier war ein kleiner, trockener, kränklicher Mann mit rotem Gesicht, dessen Pickel auf ein sehr verdorbenes Blut schließen ließen, auch kratzte er sich unaufhörlich den rechten Arm. Die Perücke war weit zurückgeschoben und ließ einen ziegelroten Schädel und ein Gesicht sehen, das einen finsteren Ausdruck hatte. Er erhob sich aus einem Korbsessel, in dem ein Kissen aus grünem Leder lag, und sagte, während er zugleich einen Stuhl hinschob, mit zuvorkommender Miene und flötender Stimme, »Madame Cibot, wenn ich mich nicht irre.« »Ja, Monsieur«, bestätigte die Pförtnerin, die ihre gewohnte Sicherheit verlor. Denn sie erschrak über diese Stimme, die an die geborstene Schelle erinnerte, und über einen Blick, der noch grüner als die Augen ihres künftigen Ratgebers war. Das Zimmer roch so sehr nach diesem Mann, dass die Luft wie verpestet erschien. Die Cibot begriff, weshalb Madame Florimond nicht Madame Fraisier geworden war. »Poulain hat mir von Ihnen erzählt, meine liebe Dame«, begann der Mann des Gesetzes mit seiner sanftesten Stimme, die aber sauer und dünn wie ein Landwein war. Zudem versuchte er, sich ein Ansehen zu geben und zog über die spitzen Knie, die in äußerst mitgenommenem Flanellzeug steckten, die beiden Zipfel eines alten Schlafrocks aus bedrucktem Kattun, dessen Watte unbefangen aus mehreren Rissen quoll. Aber das Gewicht eben dieser Watte hinderte die Zipfel zu gehorchen, so dass ein schwärzlich gefärbtes Flanellunterzeug sichtbar wurde. Nachdem er nachlässig die Schnur des widerspenstigen Schlafrocks zusammengezogen hatte, um seine schlanke Taille zu zeigen, brachte er mit einem einzigen Griff der Zange zwei Stücke der Glut, die sich lange wie feindliche Brüder gemieden hatten, zusammen. Dann erhob er sich plötzlich, als sei ihm ein Gedanke gekommen, und rief, »Madame Sauvage!« »Wie beliebt! Ich bin für niemanden zu sprechen!« »Weiß schon«, antwortete das Mannweib mit gebieterischer Stimme. »Sie ist meine alte Amme«, erklärte der Mann des Gesetzes verwirrt und schob den Riegel vor, damit seine Wirtschafterin die Bekenntnisse der Cibot nicht störte. »Und nun erklären Sie mir Ihren Fall«, sagte er, setzte sich und fuhr fort, seinen Schlafrock zu ordnen. »Wer durch den einzigen Freund, den ich auf der Welt habe, empfohlen wird, kann auf mich zählen. Vollständig zählen.« Die Cibot redete eine halbe Stunde lang, ohne dass der Rechtsbeistand sich die geringste Unterbrechung erlaubte. Er sah aus wie ein junger Soldat, der einem Veteranen zuhört. Dieses Schweigen, die Unterwürfigkeit Fraisiers, die Aufmerksamkeit, die er dem Geschwätz, dessen Uferlosigkeit wir schon kennen, zu schenken schien, bewirkte, dass die Cibot einige der Vorurteile wieder aufgab, die sie unter dem Eindruck so vieler ungünstiger Einzelheiten gefasst hatte. Als sie einhielt und einen Rat erwartete, wurde der kleine Mann, dessen grüne Augen mit den schwarzen Pünktchen seine künftige Klientin durchforscht hatten, von einem schweren Husten gepackt, so dass er Zuflucht zu einem mit Kräutersaft halbgefüllten Steingutkrug nehmen musste, den er leerte. »Ohne Poulain wäre ich schon tot, meine liebe Madame Cibot«, erwiderte er auf die mütterlichen Blicke, die ihm die Pförtnerin zuwarf. »Er hat mir versichert, dass er mich schon wieder herstellen wird.« Es schien, als habe er alles vergessen, was die Cibot ihm erzählt hatte, und sie gedachte schon, den Todeskandidaten zu verlassen. Da wurde er wieder ernst und sagte, »Bei Erbschaftssachen muss man zweierlei wissen, bevor man sich vorwagt. Erstens, ob die Erbschaft die Mühe, die man anwendet, lohnt, und zweitens, wer die Erben sind. Denn wenn die Erbschaft die Beute ist, sind die Erben der Feind.« Die Cibot sprach von Remonenc und Elimar Guys und berichtete, dass die beiden Gevattern den Wert der Bildersammlung auf 600.000 Francs veranschlagt hatten. »Würden Sie diese Summe für die Bilder geben?«,
fragte der ehemalige Anwalt Osmond. »Geschäftsleute glauben nicht an Bilder. Ein Bild, das sind für 40 Sous Leinwand und für 100.000 Franc Malerei. Aber die Malereien zu 100.000 Franc wert sind wohl bekannt, und auch dann noch muss man mit den seltsamsten Irrtümern rechnen. Ein großer Finanzmann, dessen Galerie gerühmt, besucht und gestochen, in Kupfer gestochen wurde, soll Millionen ausgegeben haben. Er starb, denn man stirbt, und was stellt sich heraus? Seine feinen Bilder bringen nicht mehr als 200.000 Franc. Sie müssten die Herren einmal zu mir führen. Kommen wir nun zu den Erben.«
Und er wurde wieder der in sich versunkene Zuhörer. Als er den Namen des Präsidenten Camusot vernahm, hob er den Kopf und machte eine Grimasse, so dass die Cibot mit einem Schlag aufmerksam wurde. Sie versuchte, auf dieser Stirn zu lesen, diese abstoßende Miene zu durchdringen, stieß aber auf undurchdringliche Züge. »Ja, mein lieber Monsieur«, wiederholte sie, »Monsieur Pons ist der leibhaftige Cousin des Präsidenten Camusot de Marville. Er hält mir diese Verwandtschaft 10-mal am Tag vor. Die erste Frau des Seidenhändlers Camusot, der jüngst zum Pair von Frankreich ernannt wurde, war eine Mademoiselle Pons, Cousine meines Pons. Sie sind also Cousins zweiten Grades. Sie sind gar nichts mehr, sie haben sie verkracht.«
Monsieur Camusot de Marville war 5 Jahre lang Präsident am Gericht zu Mende gewesen, bevor er nach Paris gekommen war. In Mende hatte er nicht nur Erinnerungen hinterlassen, sondern auch Beziehungen zu dieser Stadt aufrechterhalten, denn sein Nachfolger, derjenige unter den Richtern, mit dem er während seines Aufenthaltes am vertrautesten gewesen war, stand noch an der Spitze des Gerichtshofes und kannte demnach Frisier von Grund auf.
»Wissen Sie, Madame«, sagte Frisier, als die Cibot die roten Schleusen ihres strömenden Mundes geschlossen hatte, »wissen Sie, dass Sie zum Hauptfeind einen Mann haben, der die Leute aufs Schafott schicken kann?«
Die Pförtnerin fuhr in die Höhe wie ein federndes Spielzeug, das man Springteufelchen nennt. »Beruhigen Sie sich, Madame«, fuhr Frisier fort, »dass Sie nicht wissen, was der Präsident der Anklagekammer am königlichen Gericht zu Paris bedeutet, ist begreiflich. Aber Sie müssten wissen, dass Monsieur Pons einen gesetzlichen Erben hat. Der Herr Präsident de Marville ist der einzige Erbe Ihres Kranken, aber nur ein Seitenverwandter dritten Grades, daher Monsieur Pons, nach dem Gesetz, mit seinem Vermögen machen kann, was er will. Sie wissen auch noch nicht, dass die Tochter des Präsidenten vor ungefähr 6 Wochen den älteren Sohn des Comte Popinot geheiratet hat. Der Comte ist Pair von Frankreich, ehemaliger Minister für Ackerbau und Handel, einer der einflussreichsten Politiker von heute. Diese Verbindung macht den Präsidenten noch gefährlicher, als der oberste Richter des Geschworenengerichtes schon ist.«
Die Cibot zitterte abermals bei diesem Wort.
»Ja, er kann Sie aufs Schafott schicken«, fuhr Frisier fort. »Madame, Sie haben keine Ahnung, was eine rote Robe bedeutet. Schon schlimm, wenn man eine einfache schwarze Robe gegen sich hat. Wenn Sie mich hier zugrunde gerichtet, kahl, sterbenselend sehen, so nur darum, weil ich, ohne es zu wissen, einem simplen kleinen Provinzstaatsanwalt in die Quere gekommen bin. Man hat mich gezwungen, mein Büro mit Schaden zu verkaufen, und ich konnte noch froh sein, dass ich mit dem Verlust meines Geldes davon kam. Hätte ich Widerstand geleistet, so wäre mir nicht einmal mein Anwaltspatent geblieben. Aber Sie wissen noch nicht alles. Wenn es sich nur um den Präsidenten Camusot handelte, wäre es nicht so schlimm, aber es kommt noch eine Frau dazu. Und wenn Sie ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüberständen, würden Sie zittern, wie wenn Sie auf der ersten Stufe des Schafotts stünden, die Haare würden sich Ihnen auf dem Kopf sträuben. Die Präsidentin ist derart rachsüchtig, dass sie 10 Jahre daran wenden würde, um Ihnen eine Falle zu stellen und Sie ins Verderben zu stürzen. Sie setzt Ihren Mann in Bewegung, wie ein Kind seinen Kreisel antreibt. Sie war schuld, dass sich ein reizender Bursche im Gefängnis umbrachte. Sie hat einen Comte, der der Fälschung angeklagt war, schneeweiß gewaschen, um ein Haar einen der größten Herren des Hofes Charles X in die Verbannung getrieben und zuletzt den Generalstaatsanwalt Monsieur de Granville gestürzt.
»Der in der Rue Vieille du Temple, Ecke Rue Saint-François wohnte?« fragte die Cibot.
»Genau den. Man sagt, sie wolle ihren Mann zum Justizminister machen, und ich weiß nicht, ob es ihr auch gelingen wird. Wenn sie sich in den Kopf setzte, uns zwei vor die Geschworenen und auf die Galeere zu bringen, so nehme ich, der unschuldig wie ein neugeborenes Kind ist, einen Pass nach Amerika, so gut kenne ich die Justiz. Sehen Sie, meine liebe Madame Cibot, um Ihre einzige Tochter mit dem jungen Vicomte Popinot, dem vermutlichen Erben Ihres Hausherrn Pilleros, verheiraten zu können, hat die Präsidentin sich ihres ganzen Vermögens begeben, so dass im Augenblick Sie und Ihr Mann gezwungen sind, vom Gehalt des Präsidenten zu leben. Und Sie glauben,
meine liebe Dame, dass unter diesen Umständen die Präsidentin keinen Wert darauf legen wird, ihren Monsieur Pons zu beerben? Ich ginge lieber gegen geladene Kanonen vor, als dass ich eine solche Frau zu meiner Feindin machte.«
»Aber Sie haben sich überworfen«, erklärte die Cibot.
»Was will das besagen?« fragte Frisier.
»Ein Grund mehr.
Einen Verwandten, über den man sich zu beklagen hat, ins Grab bringen, das ist schon was. Aber ihn beerben, das ist eine Wollust.«
»Aber der gute Mann verabscheut seine Erben. Er erzählt mir fortwährend, dass diese Leute, ich erinnere mich der Namen, Monsieur Cardot und Monsieur Berthier, über ihn hinweggegangen sind, wie ein Karren über ein Ei hinwegrollt. Wollen Sie selber so zermalmt werden?«
mein Gott«, rief die Pförtnerin. »Oh, die Fontaine hatte recht, als sie sagte, dass ich auf Hindernisse stoßen würde, aber sie hat auch gesagt, dass ich zum Ziel kommen werde. Hören Sie, meine liebe Madame Cibot, dass Sie aus dieser Sache 30.000 Francs ziehen, ist möglich, aber daran, dass Sie erben könnten, dürfen Sie nicht denken. Wir haben über Sie und Ihre Angelegenheit gesprochen, der Dr. Poulain und ich, gestern Abend.« Bei diesen Worten fuhr die Cibot abermals in die Höhe. »Was haben Sie denn?« »Ja, wenn Sie meine Angelegenheit kennen, warum haben Sie mich dann wie eine Elster schwatzen lassen?«
»Madame Cibot, ich kannte Ihre Angelegenheit, aber ich wusste nichts von Madame Cibot. So viele Kunden, so viele Charaktere.«
Die Cibot warf ihrem künftigen Berater einen finsteren Blick zu, aus dem ihr ganzes Misstrauen hervorbrach. Ein Blick, der Frisier überraschte.
Cousin Pons oder die beiden Musiker von Honoré de Balzac. Der 9. Teil, gelesen von Thomas Douglas. Deutsch von Otto Flacke, Technik Tom Willen, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner, Produktion Schweizer Radio Deris 2010. Am nächsten Dienstag erfahren Sie, wie der Winkeladvokat Frisier Madame Cibot die Hölle heiß macht und dabei ganz eigene Absichten verfolgt. Im Internet können Sie die Lesung übrigens nachhören und als Podcast abonnieren. Wie immer, deris2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf deris2.ch.